Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Wir sind Mitte März. Das bedeutet, wir haben ein großes Basketballturnier, das ansteht. Wir haben gerade ein Qualifikationsfenster der Damen, zu dem wir gleich noch kommen. Aber in der letzten Folge, Per, durftest du hast es extra betont, zum ersten Mal die Folge beenden. Ich würde dir hier jetzt die Bühne geben, diese Folge zu beginnen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
Das habe ich noch nie gemacht. Erstmal liebe Grüße an all unsere HörerInnen. Leute, es ist eine neue Folge und ich bin gerade da reingestochen als Dritter zum Producer Thomas und dir. Und die Stimmung war blendend, die Sonne schien schon wieder und ihr habt gesungen, als ich reinkam. Mhm. Und du hast das Lied angestimmt von einem Fußballverein beziehungsweise einem Sportverein. Da war ich etwas überrascht, dass du so mit so viel Freude im Gesicht sangest.
Aha.
Und ich wollte mal wissen, hast du denn einen favorisierten Fangesang?
Okay, ich habe einen Fangesang aus meiner Jugend und Kindheit. Den haben bestimmt mehr. Es kommt aus dem Eishockey vom damaligen EV Landsberg 2000, Rest in Peace. Den habe ich geliebt als Kind. Es kann sein, dass den jeder zweite Eishockeyverein hat, aber das ist mir egal. Und zwar habe ich den allein schon geliebt aufgrund der Performance-Art, die da mit reinspielt, weil es fing damit an, dass der Head Honcho, der erste der Vormacher, hat seinen Schlüssel rausgeholt. Und dann haben alle Leute ihre Schlüssel rausgeholt und waren dann so. Und dann war es, ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch schnell. Ihr Kinderlein, kommet zum EVOL und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der EVOL mit euch Arschlöchern macht.
Oh, das war gut. Der letzte war, der Ausstieg war ein bisschen extrem. Aber
fand ich großartig. Allein diese Idee, dass jeder seinen Schlüssel und dass das so eine Weihnachtsstimmung ist und dann mit dem endet, das war ja als Kind großartig.
Das glaube ich. Aber da würde ich jetzt gerne noch mal rein. Ich meine, es gibt doch auch in Amerika die weit verbreitete Tradition, dass du die Schlüssel rausholst, wenn du quasi anzeigen willst, dass das Spiel vorbei ist und du gehst jetzt nach Hause.
Mhm.
Oder
bilde
ich mir das ein?
Ja, genau. Das habe ich dann später erst. Aber ich meine, als Kind denkt man immer, boah, krass, dass unsere Fankurve sich das ausgedacht hat. Und dann stellt man fest, dass so, nee, das wurde schon 10.000 Mal gemacht. Aber der bleibt mir für immer im Gedächtnis. Es gab Konflikte beim letzten Weihnachtsfest, als hier gesungen wurde.
Mhm.
Ich das immer wieder versucht habe einzubauen, unterschwellig. Der Stiefsohn fand es sehr lustig, die anderen Beteiligten der Familie nicht so. Hast du einen Lieblingsfan?
Es ist schwierig. Also erstmal muss ich auch sagen, dass man desillusioniert ist. Das ist, glaube ich, so in Teenager-Zeiten oder später noch raus, wenn man einfach hört, dass in jedem Land auch die gleichen Melodien benutzt werden, einfach immer andere Texte. So, wenn man so aus seinem eigenen Kosmos rausbricht, das tut so ein bisschen weh. Also ich muss unterscheiden auf jeden Fall zwischen Liedern, die von Fans gesungen werden, bevor das Spiel losgeht. Also die Partisan-Hymne zum Beispiel oder das Steigerlied auf Schalke. Ansonsten mag ich sehr gerne oder mochte ich damals sehr gerne die Umtextung auf und ich mochte den Ethos einfach, auch auf Schalke, der da ging, kein Geld auf der Bank, Peter Zwegert im Haus, scheißegal, wir haben Raoul. Also so dieses, wir haben einfach Raoul, was geht ab, uns kann nichts passieren, das in dem, das ist, und das ist so ein, den kann man, das ist schon, da gehe ich sehr gerne mit. Nach natürlich, alle Ulmer wissen das. Gestern noch in Jena, morgen in Athen, Claudia Schiffer, finde ich gar nicht schön. Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen, wir sind diejenigen, die immer wieder klatschen. Alles, was so sehr gröber ist. Ich bin am Freitag das erste Mal mit meinen Kindern beim BVB tatsächlich, im Fußballstadion. Mhm. Und bin sehr gespannt, was das mit den Kids macht. So, hey ja BVB, ist mir ein bisschen zu soft, so ein bisschen zu weichlich. Hey ja BVB, aber prinzipiell passieren auch, glaube ich, gute Dinge im Stadion.
Ja, ich mag immer diese speziellen Fangesänge schon auch, wenn man also die Briten, gerade auf den unteren, die Fußballer-Briten in den unteren Ligen gerade, die haben immer geile, kreative Fangesänge für einzelne Spieler. Wenn du für so einen einzelnen Spieler vom Gegner einen Fangesang vorbereitet hast, da geht mein Herz auf. Das finde ich großartig.
Boah, wie ist denn noch der von Liverpool für Roberto Firmino gewesen? Der ist auch der ist so geil rhythmisch.
Mhm. Das war
Best in the world is Bobby Firmino. Si, senor, give the ball to Bobby and he will score. There's something that the club wants you to know. Best in the world is Bobby Firmino.
Yes.
Si, senor. Ja, okay. Viel Fußball
geil, wir sind in der Sendung
heute. Viel Fußball.
Ja, es gibt so keinen so sehr spezifischen Basketball-Fan-Chant, oder? So ein Live-Publikum während des Spiels.
Geklaut, ist schon viel geklaut. Ich weiß, der kommt natürlich auch sicherlich aus dem Fußball, aber ich finde, so am untersten Ende habe ich manchmal auch eine Schwäche für, wenn es so richtig stumpf wird, ist A, alle Clubs außer Hage sind scheiße. Es ist einfach so, was machen wir hier?
Ja, es
und
ist auch,
ja, manchmal ist es einfach auch so, wir haben euch was mitgebracht, Hass, ist so, wir wollen keine Gewalt, aber manchmal so das Stumpfste irgendwie, das funktioniert auch bei mir nochmal so.
Mhm. Ich muss sagen, einer, der sich sehr stark verändert, je nach Saisonphase für mich, ist der ganz klassische Defense, weil es gibt Spiele, gerade so NBA Regular Season, da ist dieses Defense, das so eingespielt wird über den Jump oder über das Soundsystem, sehr traurig und fast schon bizarr, wenn man dann die Washington Wizards sieht, wie sie da stehen. Aber in so einer High-Leverage-Playoff-Situation, Madison Square Garden, und dann sind alle so, Defense! Dann finde ich super geil.
Da hat das so richtig Bass auch, so dieses Ja, das ist stark, Mann. Das ist sehr stark. Schön, also ihr merkt schon, liebe Hörer zu Hause, wir haben nicht viel vorbereitet heute.
Ja, wir haben schon ein paar Themen,
Per. Themen. Themen haben wir ohne Ende, aber wir wollten uns heute mal die Freiheit nehmen, einfach mal so ein bisschen locker, frühlingshaft, so wie das blaue Band durch die Lüfte flattert, heute auch einfach mal durch alle möglichen Themen, die uns beschäftigen, flattern. So ohne Schwere und dieses Seriöse. So.
Gleich die erste literarische Referenz früh im Podcast, sehr schön. Wir beginnen, würde ich mal sagen, mit dem Qualifikationsfenster der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Man ist natürlich selbstverständlich schon qualifiziert, war aber trotzdem in Lyon dabei. Viel wurde darüber gesprochen, dass das als große Chance der Vorbereitung gilt. Und Per, ich habe mir einfach mal die Freiheit erlaubt, wenn wir sie denn schon in unserem Team haben. Ich habe Ireti Amojo geschrieben und sie darum gebeten, dass sie uns mal so ein kurzes Fazit dalässt. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an.
Ich denke, das WM-Qualifenster war ein sehr gelungener Auftakt für das Team mit neuem Headcoach Olaf Lange und einem komplett neuen System. Am deutlichsten spürbar und auch sichtbar war, dass die Offense sich stark verändert hat im Vergleich zu dem System unter der ehemaligen Trainerin Lisa Tomeides. Wir haben gesehen, dass die Rotation deutlich länger war, also viel mehr Spielerinnen, die einen wesentlichen Spielanteil bekommen haben, Spielerinnen, die mit mehr Selbstbewusstsein auf dem Spielfeld standen und insgesamt auch eine Offense, die eine klare Idee davon hat, wo der Ball hin soll und wie sie spielen möchte. Das Fenster hat gezeigt, dass das Team eine große Variabilität hat. Vier Siege mit vier verschiedenen Top-Performerinnen, wie Frieda Bühne im ersten Spiel gegen Südkorea und dann Emily Bessois gegen die Filipinas und Alina Hartmann dann gegen Kolumbien. Im Frankreich-Spiel haben sie sich insgesamt sehr schwer getan, aber auch im letzten Spiel gegen Nigeria war Leonie Fiebig dann Top-Performerin. Das Fenster hat auch so ein bisschen noch die Schwachstellen aufgezeigt, vor allem in der Defensiven. Das ist ein Thema, das immer wieder sehr deutlich zu sehen war, dass sie in den Rotationen, in der Defense und auch in der Kommunikation einfach teilweise noch Fehler machen. Aber auch im Umgang mit viel Druck und Physis hatte das Team noch größere Schwierigkeiten. Insgesamt würde ich sagen, hat das Fenster so ein bisschen ein Gefühl von Aufbruch und Zuversicht vermittelt. Es war der perfekte Ausgangspunkt für das Team, um positiv gestimmt in die WM-Vorbereitung im Sommer zu gehen und dann auch in die Heim-WM zu starten. In der Vorbereitung muss dann wieder relativ kurzfristig adjustiert werden und müssen wieder neue Spielerinnen wie Marie Gülich, die dann fit, hoffentlich fit ist, eine Satou Sabally, die dann hoffentlich fit ist, und eine Luisa Geiselsöder, die sich auch von ihrer jetzt recht kurzfristigen Verletzung dann hoffentlich erholt hat. Diese Spielerinnen müssen wieder ins System integriert werden, aber ich glaube, insgesamt kann das Team sich auf diese bevorstehende Aufgabe mit der Heim-WM freuen.
Adjustiert, finde ich sehr, sehr schön. Hat mir an meine dunkle Schachvergangenheit erinnert. Ja, schön. Also 4 Siege, 1 Niederlage. Man hat sich nur gegen Frankreich, wie von Ireti schon beschrieben, da war man relativ chancenlos. Jetzt gerade auch gegen Nigeria, ja, so wahrscheinlich die beste Mannschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Lange ziemlich deutlich vorne auch relativ deutlicher Sieg am Ende. Leo Fiebig, die da 15 Punkte machte in dem Spiel. Frieda Bühner, die es ins All-Star-Team dieser Veranstaltung reinschafft. War das für dich schon so ein Schritt besser als das, was du vielleicht sogar erwartet hättest von diesem Turnier?
Jein. Also ich habe einfach eine hohe Meinung von den Spielern, deswegen war ich jetzt, also insgesamt muss ich zugeben, habe ich die Spiele geguckt und gedacht, zügel dich einfach, irgendwas hiervon überzubewerten. Nachdem wir letztes Jahr das System einmal gesehen haben, oder die Situation, Alex Mumbo kommt, will richtig was umbrechen, hat geile Spieler und vorher ein funktionierendes System mehr oder weniger gefunden. So, und worum geht's jetzt? Es geht um Ownership und es geht darum, dass die Spieler das umsetzen wollen, und dann geht's um Zeit. Und ich glaube, Ersteres haben wir gesehen. Die Vibes waren gut. Die Leute, ich glaube, haben Bock auf den Coach, sie haben Bock auf das System, sie haben Bock auf mehr Bewegung, sie glauben auch, dass sie, glaube ich, nochmal was Neues brauchen, um besser zu werden als Team, was ja auch super wichtig ist. Und dann fehlt jetzt einfach Zeit. Und deswegen muss man weniger dieses Jahr von Frankreich, sind wir immer noch weit entfernt, noch die anderen 4 Siege, glaube ich, überbewerten. Wir haben einfach mega Spielermaterial und wir hoffen einfach, dass Olaf Lange in der Lage ist, mit den Spielern, Spielerinnen zusammen, dass irgendwie fit zu machen. Und diese Aufgabe ist unglaublich schwer, aber damit hört's auf. Es hat auf jeden Fall uns bestärkt darin, dass sie die schon auch so ein ganzes Stück über, im Anführungszeichen, den Otto-Normalverbraucherinnen im Weltbasketball voraus sind. Und ja, einfach jetzt gucken, was können sie aus diesen 7 Tagen oder 8 Tagen Vorbereitungszeit, ja, für die Heim-WM machen?
Da habe ich wirklich auch geschluckt in dem Interview mit Luisa Geiselsöder, als diese Woche Vorbereitungszeit, das ist schon wirklicher Wahnsinn.
Um das zu übersetzen, also die erste Woche in so einer Herren, also BBL, die Leute spielen Vorbereitungsspiele bewusst gegen irgendwelche Pro-A-Mannschaften oder sonst irgendjemanden, weil man weiß, das sieht aus wie Kraut und Rüben. Und so nach 4 Wochen sagst du so, okay, jetzt langsam guckt man sich mal Ergebnisse von irgendwelchen anderen Teams an, weil man wissen will, wie könnten die vielleicht dieses Jahr sein? Und das gibt dir immer noch keinen Aufschluss auf irgendwas. Also nochmal, diese Aufgaben, ein Spielsystem zu installieren mit einer Handvoll Trainingseinheiten, ist der reinste Wahnsinn. Deswegen, move on, Stimmung ist gut, das ist top, alle lieben Olaf Lange, wir haben nichts Negatives, also wir können da, glaube ich, überhaupt nichts Negatives erkennen. Richtiger Mann, jetzt hoffentlich irgendwie Druckbetankung, was Spielinhalte angeht.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Turnier dann im Sommer. Wir sind nochmal gebeten worden, Per. Vielleicht ein letztes Mal in dieser Saison. Ich weiß, wir haben jetzt noch 7 Spieltage regulär in der Euroleague. Wir haben natürlich die Bayern als sehr groß gefeaturedes Thema gehabt in dieser Saison. Es könnte jetzt, oder es ist mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt das letzte Mal, dass wir so wirklich sportlich auf diese Münchner blicken. Nachdem man dieses Spiel gegen Anadolu, du warst in der Halle, dank eines Buzzerbeaters von Cole Swider.
My man. Jetzt weiß ich auch, warum wir darüber schon nochmal sprechen. Jetzt wird mir einiges klar.
Nein, wir sind nochmal drauf gestoßen worden, und das ist ja durchaus richtig. Diese vielen verpassten Chancen, die man beim FC Bayern Basketball letztendlich hat. Wir hatten diesen kompletten Umschwung während der laufenden Saison zu Svetislav Pesic, und selbst in der Zeit, seitdem er da ist, hatte man diese 3-4 Spiele, wo man das Gefühl hatte, wenn man die gewinnt, dann steht man natürlich ganz anders da in der Tabelle. Ist das jetzt etwas, was diese Saison im negativen Sinn besonders macht? Oder sind das halt einfach die Swings, die es gibt während so einer Euroleague-Saison?
Also ich glaube sogar, es sind diese jahresübergreifenden Swings. So stumpf sich das anhört. Letztes Jahr habe ich gedacht, also ständig diese Out-of-Body-Experiences von Carson Edwards oder die knappen Spiele, dieser Rauschzustand, du schießt 45% zu Hause und irgendwie 30% außerhalb, dachte ich immer, okay, irgendwann zahlst du in Anführungszeichen eine Rechnung, weil du hast Jahre, da gewinnst du ein paar von diesen Willen und dann gibt's Jahre, da schmeißt du das erste Knappe weg, dann schmeißt du das zweite Knappe weg und dann hast du es in Köpfen, so. Und erstmal Efes als Must-Win-Sieg für diese Münchner Mannschaft ist schon auch irgendwie verkehrte Welt. Dieser Kader verzückt mich immer noch. Also wenn diese erste Fünf ausgetrottet wird und da ist Nick Wallabab und PJ Dozier und Jordan Lloyd und also egal wer da fehlt, Osmani aus dem, also der EM-Held der Türken, der Kader ist immer noch brutal. Und ja, er wird zurückgehalten von Pablo Lasito, aber wenn am Ende einfach gespielt wird und Jordan Lloyd spätestens in so einen Modus kommt und einfach sagt, okay, jetzt ist Coaching egal, wir pushen den mal nach vorne, wir greifen an, wir machen Plays, dann, also wenn du einfach Matchup für Matchup durchgehst, dann weiß ich nicht, wie viele Positionen Bayern gewinnt gegen Efes. So, das ist einfach dann, für mich ist es natürlich ärgerlich, es war immer noch ein super Münchner Spiel und es ist wieder irgendwie knapp in die Hose gegangen, aber am Ende kann ich auch keinen großen Vorwurf machen.
Ja, weil du gerade noch, wie du ihn so schön betitelt hast, Pablo Lasito ansprichst, da hatten wir ja auch diese Woche so einen kleinen Aufreger, in Anführungszeichen, eine Frage von Sylvain Francisco via Twitter.
Das ist so großartig, es liegt genau vor mir. Also das ist wirklich verrückt.
Ja. Also es gab eine Übersicht von irgendeinem Basketball-Account, der den Kader, einen Ausschnitt aus dem Kader der Münchner, was war das dann für die Saison?
23-24.
Auf diesem Ausschnitt zu sehen, Carson Edwards, Sylvain Francisco, Andy Obst, Nick Wallabab, Leandro Bolmaro, Wladimir Lucic, Isaac Bonga, Devin Booker, Serge Ibaka. Und die Frage von Sylvain Francisco, wie das sein konnte, dass man mit diesem Roster 15. wird in der Euroleague.
Ich hatte die Antwort in meinem Köpfchen.
Ja.
Weil es war tatsächlich eine Hörerfrage, die ich bekommen habe. Die war nämlich, wie denkst du, würde der Kader diese Saison abschneiden? Und da war
dieser Kader, ja.
Genau, dieser Kader. Also nicht damals, sondern jetzt. Diese Spieler. Und da war auch meine erste Gegenfrage. Kommt drauf an, wer coacht. Also wenn es Pablo Lasito ist, dann werden sie 13. und machen 72 Punkte im Schnitt. Aber da muss man vielleicht nochmal den Hut, okay, und das sind viele Dinge, die dir nicht so gut gefallen, aber Richtung Marco Pesic vielleicht tippen, beziehungsweise Organisation, wer auch immer diese Spieler verpflichtet hat, da war man nicht schlecht unterwegs, muss man zugeben.
Ja, absolut.
Und nur Serge Ibaka damals geglänzt und, also, von diesen Spielern. Und ja, die Ausbrüche kamen im Jahr drauf. Also das ist also den Kader jetzt so zusammenzustellen, wäre einfach, der kostet 25 Millionen netto.
Ja, also Sylvain Francisco und Carson Edwards zu der Zeit als komplette, gerade Carson Edwards, ne, war ja mehr oder weniger Glücksspielerei. Ich habe ja mehrfach damals auch vermerkt, dass ich kein Fan von seinem Spiel bin, wurde dann vom Gegenteil überzeugt. Jetzt diese Saison sieht man wieder mehr von dem Carson Edwards, der so ein bisschen schwierig ist. Leandro Bolmaro ich bin nach wie vor sehr, sehr großer Fan von ihm. Ja, also ich meine, der Kader sieht natürlich gerade aus heutiger Sicht wahnsinnig geil aus. Dass Sylvain Francisco dieser Spieler ist, der jetzt ist, der war er damals aus meiner Sicht auch noch nicht. Ich weiß, dass du schon sehr viel länger größerer Fan von ihm bist. Und Carson Edwards war wahrscheinlich auch noch nicht ganz der Spieler. Das heißt, das muss man zumindest so ein bisschen kontextualisieren. Aber ja, das ist schon brutal, was man da an Talent versammelt hat.
Also du kannst zumindest 15. werden mit dem Kader, aber du musst dann 100 Punkte im Schnitt machen und monströs ansehbaren Basketball spielen. Das ist die Pflichtaufgabe.
Ja, und das war
also nicht der Fall. Also du kannst nicht jedes regelmäßig dir 65 Punkte erkratzen, weil irgendwie Serge Ibaka rechter Hookshot das einzige ist, was in der ganzen Saison funktioniert hat.
Ja. Ich erinnere mich noch dunkler an diese Statistik, dass die einzige Offensive bei den Bayern, die überdurchschnittlich gut ist, ist, wenn Serge Ibaka mit diesem Hookshot abschließt. Was Wahnsinn ist, wenn deine Nebenmänner Andy Obst und Carsten Edwards und Savan Francisco heißen. Ich erinnere mich schon auch noch an große thematische Ausflüge in dieser Saison in, wie kann es sein, dass du den jetzt immer mehr erwiesenen besten Schützen in Europa in deinem Kader hast und du hast keine Plays, die ihn in irgendeiner Art und Weise featuren. Er steht da rum und das hat sich Gott sei Dank sehr geändert.
Der arme Pablito hat schon wieder Dresche bekommen. Na gut, ja, er ist okay. Ja. Es tut mir sehr leid.
Sorry an Pablo Lasso. Also die Bayern, die morgen bei uns im Programm sein werden, aber jetzt, also Basketballwunder gibt es natürlich theoretisch, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch was geht in Richtung der Play-Ins. Morgen zu Hause gegen Dubai, das Spiel bei uns bei Magenta Sport. Ich möchte gern diese Gelegenheit nutzen, die wir heute haben, so locker flockig, wir fließen so ein bisschen vor uns hin für so ein paar Themen über dem großen Teich, weil da geht ja zurzeit, da geht's ja ab, ne? Also wir haben zum einen March Madness, da können wir vielleicht gleich noch kurz drauf kommen, weil wir da, glaube ich, keine ausgewiesenen Experten sind, alle beiden. Aber ich möchte mal wieder zum ersten Mal seit längerer Zeit, glaube ich, auf die Orlando Magic gucken und was da denn so vor sich geht. Denn wir erleben Historisches. Heute Nacht, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist, wurde Tristan da Silva der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der von einem Schuh geblockt wurde. Ich weiß nicht, ob du die Szene schon gesehen hast.
Alex Caruso. Ja, habe ich gesehen, ja. Okay, see, also wirklich illegal. Also wir haben Lou Dort als Bösewicht, jetzt haben wir Alex Caruso, der sich einfach seinen Schuh schnappt und damit Tristan da Silva wegblockt.
Ich habe einen Kommentar gelesen dazu, das ist kein Gedanke von mir, möchte ich klarstellen, aber ich fand den dennoch sehr lustig, die Idee, wie viel besser Victor Wembanyama noch wäre mit der Schuhgröße, wenn er auch mit seinem Schuh noch verteidigen würde. Wenn er seine Spannweite noch um seinen Schuh erweitern könnte.
Naja, wenn man sich den März von Tristan da Silva anguckt, dann kann man es ihm kaum, Alex Caruso, kaum verdenken. Also 19 gegen Detroit, 19 gegen Dallas, dann irgendwie fast das Career High mit 23 gegen Cleveland, dann das Career High mit 26 gegen Washington. Also Tristan da Silva nochmal, also gefühlt passiert das ja sowieso monatlich. Aber das war jetzt wirklich nochmal ein Boost. Der Monat ist der beste Monat, den er je gespielt hat. Also unfassbar.
Ja, interessant bei Tristan da Silvas Saisonverlauf finde ich, dass ich befürchtete zwischendurch, dass das wieder eine ganz ähnliche Richtung nimmt wie letztes Jahr, wo er ja überraschend gut reingekommen ist mit einer überraschend großen Rolle und man hat gesehen, boah, sogar On-Ball-Verantwortung für ihn und er macht all diese Sachen und er trifft seinen Dreier gut. Und dann so Mitte Januar begann es letzte Saison, dass die Saison so hinten runterkippte und man hatte das Gefühl, okay, hier ist die Rookie-Wand und hier geht's jetzt nicht weiter. Und diese Saison war es ja noch extremer. Also der Saisonbeginn war super gut. Über die ersten zwei Saisonmonate in 20 Spielen über 11 Punkte im Schnitt, über 40% von der Dreierlinie. Sehr solide defensive Zahlen. Im Dezember völlig abgestürzt, trifft gar nichts mehr. Januar auch noch sehr tough. Und jetzt zieht er sich da wieder raus. Im März 14 Punkte. Im Schnitt 51% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie. Übrigens über diesen Zeitraum auch 38% Dreier aus dem Dribbling für Tristan da Silva, was eine ganz neue Ebene hinzufügt in seinem Spiel. 2,4 Assists. Er läuft deutlich mehr Pick and Roll in Abwesenheit von Franz Wagner. Und weil, so wie ich finde, in den letzten Wochen ein Shift passiert ist, bei den Magic, die haben jetzt zwei Spiele verloren gegen Atlanta und gegen OKC, davor 7 Spiele in Serie gewonnen. Und das hängt für mich vor allem damit zusammen, dass Paolo Banchero seinen Spielstil extrem angepasst hat in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie nah du bei den Magic dabei warst. Zuletzt, wir haben Paolo Banchero oft kritisiert, hier im Podcast, auch an anderer Stelle. Er spielt jetzt zuletzt auf eine Art und Weise, die ihn zu einem Winning Player macht und die die Orlando Magic deutlich, deutlich besser macht, aus meiner Sicht. Und dass er so viel mehr Off-Ball ist und so viel entschlossener auch aus dem Pick-and-Roll rauskommt, in die Zone rein, nicht mehr so viel, er hat sich schon immer noch diese komischen Midrange-Würfe ohne Rhythmus, die nie reingehen, aber nicht mehr in diesem selben Maß. Und das erlaubt Spielern, wie auch Tristan da Silva, jetzt gerade um ihn herum, zur Bestform aufzublühen, aus meiner Sicht.
Ja, es ist spannend. Das Einzige, was ich wirklich noch ergänzen würde, ist, dass bei Tristan da Silva auffällig ist, dass er auch von den amerikanischen Kommentatoren oder auch einfach die defensiven Matchups, die er bekommt, sind so, dass sie ihn jetzt auch als defensives Schlüsselteil sehen. Also er ist der entscheidende Stopper in Possessions im Zweifel. Anthony Black war so ein bisschen rein und raus, aber also auch auf NBA-Niveau ist quasi Tristan da Silva bei einer normalerweise guten bis sehr guten Defensivmannschaft, auch wenn sie es tatsächlich nicht so umsetzen können, neben Jalen Suggs oder nach Jalen Suggs wahrscheinlich der primäre oder elitärste Guard-Verteidiger. So. Und ja, das ist doch was Schönes.
Die Magic jetzt nach der Niederlage gestern gegen OKC wieder Sechster, waren zwischenzeitlich Fünfter im Osten, hatten da die Toronto Raptors zwischenzeitlich geschnappt. Jetzt ist die große Frage, die da über dieser Saison noch liegt. Wann kommt Franz Wagner zurück? Das ist eine Frage, die keiner beantworten kann. Wenn Franz Wagner zurückkommen sollte, die Magic sind jetzt die ganze Zeit so vor sich hin gedaddelt in der Saison. Es ist eine enttäuschende Saison, schon immer noch. Aber jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase, so kurz vor Schluss, in einem theoretischen Matchup 4-5 oder 3-6, wie unglücklich bist du als gegnerische Mannschaft darüber, die dann in der ersten Runde sehen zu müssen?
Ja, also im Zweifel, wenn sie klicken sollten, dann wird es wirklich tough. Ich glaube, Boston wäre eine Mannschaft, die das nicht so jucken würde tatsächlich. Ich glaube, sie hätten die defensiven Mittel, auch da wieder Orlando vor die typischen Half-Court-Defense-Probleme zu stellen. Ich weiß gar nicht, hattest du ein Serien-Matchup, ein präferiertes, aus Sicht von Orlando? Also hättest du einen Spot, den sie brauchen? Wären es wieder die Cavs oder wäre es in Cypher New York?
Ich denke, wenn die Cleveland Cavaliers ihr Gegner sind in der ersten Runde, könnte es für Cleveland ein böses Erwachen geben. Ja. Ich bin immer noch kein Fan von der Art und Weise, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist. Es wirkt auf mich immer noch so, dass als ob da jetzt mit James Harden umso mehr viele Spieler dabei sind, die gute Regular Season Performer sind und die dann verschwinden in den Playoffs, mit Ausnahme von Donovan Mitchell natürlich, der schon gezeigt hat, was er da machen kann. Und die Magic qualifizieren sich gerade wieder über genau diese Fähigkeiten, die man ihnen eigentlich zugesprochen hat. Sie haben wieder, ihre Defense ist wieder unter den Top 5 in der Liga über diesen Zeitraum jetzt zuletzt. Und sie machen mehr aus ihren offensiven Possessions aus dem Halfcourt. Sie müssen keine überragende Halfcourt-Offense sein, wenn ihre Defensive so gut ist. Auch im Playoff-Kontext funktioniert das für mich. Ich glaube, die Teams darüber sind alle eine Nummer zu groß. Detroit, klar, da müssen wir abwarten, wie das ist mit so einem jungen Team. Aber die Celtics und die Knicks sind für mich beide eine Nummer zu groß für die Magic. Aber ich glaube, wenn es so in 4-5 Matchup gegen Cleveland gehen könnte, dann bereiten wir uns auf jeden Fall mal auf eine lange, lange Playoff-Serie vor zwischen den beiden.
Das wäre doch was. Dennis gegen Franz. Dann haben wir zumindest eine Mannschaft in den Semifinals. Come on.
Ja, ist nicht verkehrt. Ich meine, das Thema der Woche sowieso in der NBA, die Expansion, die jetzt dann wohl doch anzustehen scheint. Seattle und Las Vegas, zwei neue Franchises, die in einigen Jahren der NBA hinzugefügt werden sollen. Es ist ja schon seit Jahren das große Gerücht, dass das jetzt dann demnächst ansteht und passiert. Aber jetzt scheint es dann tatsächlich so weit zu sein. Ich wollte ein kleines Spielchen mit dir spielen, unvorbereiteterweise. Mhm. Und ich weiß, dass das natürlich Quatsch ist inhaltlich, weil wir gucken auf die Saison 2028, 29, glaube ich, oder 29, 30 sogar, frühestens als Zeitpunkt. Aber etwas, was man, was wir schon lange nicht mehr erlebt haben, aus Sportfansicht, Basketballfansicht, ist so ein Expansion Draft. Das ist schon was sehr Aufregendes, weil das funktioniert folgendermaßen: Jedes Team darf 8 Spieler schützen und alle anderen sind Fair Game für diese beiden neuen Franchises zu ziehen. Und ich wollte dir jetzt einfach mal die Frage stellen: Wen beschützt Per Günther bei den Oklahoma City Thunder, wenn heute Expansion Draft Tag wäre?
Ja, das
ich lese dir nur kurz vor, wen wir alles haben. Und wir zählen mit: Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain, Lou Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren, Jalen Williams der andere, Alex Caruso, Isaiah Joe. Da sind wir jetzt schon bei 8. So, dann kommt Brandon Carlson. Okay, ich glaube, den kann man außen vor lassen. Aaron Wiggins, Cason Wallace, AJ Mitchell, Kenrich Williams, Nikola Topic, Isaiah Hartenstein.
Puh, also, das ist nach den Wochen auch schwierig. Aber ich mag den den zweiten Jalen Williams nicht. Er hat auch wirklich einen krassen März gespielt, aber irgendwas reibt mich also an ihm. Ich fühle ihn nicht. Also schlimmerweise glaube ich ja, dass sich alleine durch die Verträge der Thunder das auch wieder so ein bisschen klären wird. Also wir werden schlimmerweise wahrscheinlich genau da sind die Spieler so teuer, dass sie halt im Zweifel die Hartenstein, Holmgrens, Jada, SGA, Cason Wallace, vielleicht ein McCain, wen auch immer, so quasi dann eingeloggt haben und dann holt Sam Presti wieder irgendwelche anderen Rollenspieler oder Second Draft Picks aus dem Hut. So. Also ich weiß nicht, wie brisant das wirklich werden wird. 8 ist für mich so eine Zahl, wo ich denke, 8 kannst du dir einfach sichern. Also, ich könnte mir sogar dieses Jahr, wenn OKC nur 8 halten dürfte, würde mit dem Rennen, also wenn, sagen wir mal, OKC dürfte jetzt nur 8 Spieler behalten und müsste mit G-League auffüllen, wären sie für dich immer noch der Meisterschaftskandidat. Nummer 1.
Ja. Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, für mich das große Problem. Es wären so ab 7, glaube ich, oder 6 ist Wahnsinn, aber so, dann wird es wirklich verrückt, finde ich. Und ich fände es gut, wenn du noch so eine Lotterie hättest. Das ist so, dass sie einen Spieler, das ist wie ein bisschen wie Credit Card Roulette, wenn du im Restaurant, wenn du mit 20 Leuten essen gehst und einen erwischt es halt auf die dreckigste Art und Weise. Ich finde, es müsste ein Roulette geben, wo einfach ein Unprotected, irgendjemand darf sich so irgendeinen einfach noch rauspicken aus diesem Spielerpool.
Okay.
Weil sonst, wie lange wird es wirklich realistisch dauern, bis du mit Spielern 9 bis 15 von anderen Teams und die Entwicklung von 9 Draftpicks, also relevant bist, basketballerisch? Das dauert ja mindestens 5 Jahre.
Ich meine, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, diese Expansion-Teams, die jetzt zuletzt dazugekommen sind in der NBA, waren über sehr lange Zeit mit sehr wenig Erfolg gesegnet. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, wie die NHL ihren Expansion-Draft regelt. Ich würde vermuten, ähnlich. Aber da hatten wir die Golden Knights, die, glaube ich, ein Jahr später oder 2 Jahre später NHL-Champion geworden sind. Ich bin aber mittlerweile im Eishockey nicht tief genug drin, um dir genau sagen zu können, wie das funktioniert hat. Aber ich sag mal jetzt, aus dieser 8 oder aus diesen beschützten Spielern fallen zumindest mal so Leute wie Aaron Wiggins wahrscheinlich raus. Da fällt wahrscheinlich der große Jalen Williams raus. Da fällt eventuell auch ein Jared McCain raus. Dann hast du als Expansion-Team schon mal die Auswahl an ziemlich talentierten,
okay,
jungen Spielern.
Okay, 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 okay. Das heißt, Las Vegas, keine Ahnung, wie Gamblers, öffnen ihre Tore. Und die Franchise kostet 8 Milliarden. Und die Spieler, die aufs Poster kommen, für Season-Tickets auf R1 sind dann Aaron Wiggins und oder Jared McCain.
Ey, Jared McCain, kein Jared McCain-Slander hier.
Nein, es geht nicht um Slander, er ist ein fantastischer 7. Mann, aber er ist nicht, wir gehen aufs Poster für die 8 Milliarden-Franchise.
Ich sag dir, Jared McCain ist viel mehr als ein siebter Mann und wurde kriminell weggeschenkt von.
Dann ist er bei OKC halt ein siebter Mann. Wieso machst du heute? Es ist ein schöner Tag. Ich weiß nicht, warum.
Nein, ich liebe ihn ja auch. Wieder, als, ja, ja, klingt wieder, als hätten wir Beef.
Wir hatten doch gerade, ein erstes Spielchen mit ihm zusammen und uns war klar, dass es ein Playoff-Spiel geben wird, wo der Rest der Liga sich die Hand einfach gegen den Kopf schlägt und OKC sah tatsächlich schlagbar aus und vielleicht wäre irgendwas schiefgegangen, aber McCain macht irgendwie 18 Punkte in 20 Minuten von der Bank. Mhm. Und alle gucken ja in Richtung Philadelphia und sagen, Daryl Morey, was hast du da verbrochen?
Ja, ja, was hast du, ja, also es ist wirklich nicht nachvollziehbar, was da verbrochen wurde.
Darf ich noch eine kurze Klammer aufmachen? Hat nichts damit zu tun, wir fliegen heute. Ich lernte erst kürzlich über die Unterscheidung, und du bist ein alter Hase, über die Unterscheidung, dass Shai Gilgeous-Alexander 20-Punkte-Serie, die das dominierendste Thema mit Bam Adebayo war in den letzten, keine Ahnung, 5 NBA-Tagen, 6 NBA-Tagen. Und ich habe das Spiel ja mitkommentiert, als er das gebrochen hat. Das ist einfach nur ein Regular-Season-Streak ist. Dass der Mann in den Playoffs 3-mal unter 20 gemacht hat. Woher kommt das her, dass in den USA einfach diese brutale Unterscheidung zwischen Regular Season und Playoff Basketball. Ich verstehe es nicht in totale Punkte. Wenn ich wissen will, wie viele Punkte hat ein Spieler in seiner Karriere gemacht, wieso kriege ich dann den Wert ohne der Playoffs? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich habe.
SGA hat nicht 126 oder 128 Spiele hintereinander 20 gemacht. Er hat zwischendurch sich 3-mal unter 20 gemacht. Aber es ist ein Regular Season, einfach nur in der regulären Saison hat er das getan. Wieso wird das nicht überall erwähnt? Wieso erfahre ich erst 5 Tage später davon? Und wieso wird das abgefeiert? Was für eine Serie? Du hast Spiele gemacht.
Jetzt müssen wir natürlich dagegen prüfen, ob Will Chamberlain da während der Playoffs seine Serie am Leben gehalten hat. Ich vermute mal, ja, weiß ich nicht, aber es ist immer so, ne? Also es war ja auch bei diesen, 26 Siege am Stück von den Golden State Warriors. Das war auch saisonübergreifend und die Playoffs wurden rausgenommen. Man tut sich so ein bisschen schwer, ne? Weil diese Vermischung zwischen Playoff-Stats und Regular-Season-Stats etwas ist, was einfach nirgendwo vorgenommen wird. Ansonsten würden sich schon noch mal so ein paar Leaderboards deutlich verschieben in der NBA-Geschichte. Also LeBron James wäre immer noch die klare Nummer 1 in allem. Aber es gibt einfach Spieler, die wahnsinnige Statistiken in der Regular Season abreißen über Jahre und Jahre. Und solange man nicht auf die Playoffs schaut und sobald man auf die Playoffs schaut.
Ja, aber das ist ja fein. Dann sollte ja die Statistik, also Punkte pro Spiel, das ist ja für mich dann was anderes. Du kannst ja auch immer sagen, ja, okay, der macht 28 im Schnitt, aber hast du mal genau hingeguckt, der macht 32 in der regulären Saison und hat nur 25 im Schnitt gemacht. Regelmäßig für eins der Jordan-Argumente war, einer der wenigen Spieler, der noch effizienter und noch größeren Output in den Playoffs hatte als in der regulären Saison. Das verstehe ich, aber wenn wir über totale Zahlen, was war dein Lebenswerk in der NBA, dann verstehe ich nicht, warum wir da einfach die Playoffs quasi rausschneiden und man muss sich die irgendwo suchen. So, das ist ja, also, I don't know. Okay, du verstehst, ja. Du teilst meinen Hass,
ja, ich verstehe,
du teilst dich meinen Enthusiasmus nicht.
Aber ich verstehe deinen Punkt, ich weiß auch nicht genau, wieso wir es so machen. Ich habe kein gutes Argument dafür, wieso es so gemacht wird, außer es wird so gemacht.
Für mich ist mein ganzer Enthusiasmus für diese Serie ist verschwunden.
Dahin. Ja, ich erinnere mich auch noch, ne? Also er hatte dieses sehr, sehr schlechte Spiel gegen Denver, wo er irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, 6 von 25 oder so aus dem Feld wirft. Gegen Minnesota hat er einen Stinker bei der Niederlage in den Playoffs letzte Saison. Also es ist nicht so, dass diese Spiele auch nicht mehr vor Augen sind. Keine Ahnung. Aber ich habe kein gutes Argument, wieso es so gemacht wird und nicht anders gemacht werden sollte.
Okay,
ich bin
dann habe ich die nächste Frage für dich.
Ja, bitte.
Ich komme mal mit Fragen. Ist das Setup Spurs mit Wemby und diesem Stephon Castle, diesem Hund.
Hast du Stephon Castle, sorry, um gleich zu unterbrechen. Hast du Stephon Castle gegen Brook Lopez gesehen?
Nee.
Oh. Es ist fast wert, den Podcast kurz zu unterbrechen, dass du dir den anguckst. Du bist vertraut mit der Arbeit von The Professor, von diesem Streetballer, mit Sicherheit.
Ja.
Stefan Castle hat in einem Stefan Castle hat in einem echten NBA-Spiel einen the Professor Streetball Move rausgeholt vor 2 Tagen, als sie gegen die Clippers gespielt haben. Wirklich, ich habe sowas noch nie in einem laufenden Basketballspiel gesehen. Das ist unfassbar.
Mm. Hat der so, es ist für mich so ein bisschen der T-Mac aber eigentlich. Der T-Mac hat Post regelmäßig gemacht.
Aber das ist, wenn man so diese Professor bespielt gegen irgendwelche Trottel in am Pier in L.A., ist das sein Move, den er auch in mehreren Videos so versucht, NBA-Profis beizubringen. Es gibt so ein Video mit James Harden, wo er ihm den zeigt und so. Ich habe ihn noch nie in einem echten Spiel versucht gesehen. Zumindest nicht diese Version, so aus dem Live-Dribbling. Und im Prinzip ja von der Baseline weg. Ne? Du fakest ja weg vom Korb. Und dann, das ist crazy.
Also können wir bitte versuchen, um die restliche übrig gebliebene Seriosität dieses Podcasts zu schützen, indem wir sagen, es ist Tracy McGrady und nicht, du hast, kannst du bitte nicht erzählen, dass du dir regelmäßig Clips oder dass du die Highlight-Tapes vom Professor studierst, um dich auf...
Na, ich kenne die schon. Ich bin vertraut damit. Ich bin Basketball-Fan, Per.
Ja,
was ist dein Problem mit The Professor? Das würde ich jetzt gerne.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht stand er als White Boy mit Handles früh auf meiner Corner und es war nur Platz. Irgendwie mag ich den. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht mag. Egal. Also, um nochmal zurückzukommen. Die Situation... Wir haben in den Startlöchern für wie viele Jahre? Für 7 bis 12, würde ich mal grob das Fenster schätzen. Von San Antonio. Und wer sie nicht viel guckt, wer nicht viel reguläre NBA-Saison guckt, der möge gefeit sein, was ihn da an Grittiness und Attitüde erwartet in diesen upcoming NBA-Playoffs. Und für mich ist der erste Wemby-Playoff-Run wahrscheinlich mit das am meisten antizipierte Basketball-Happening in diesem Jahr. Mhm. Und dann als jetzt schon Erzfeinde, obwohl sie noch nicht eine Serie gespielt haben, obwohl es nur ein bisschen Geplänkel gibt bisher und Spurs halt die ersten 2, 3 Spiele der Saison gegen OKC gewonnen hat. Altersstruktur so und dieses Platzhirschgehabe von diesen Franchises, kannst du dich erinnern, dass man schon mal so quasi das Popcorn für ein Jahrzehnt bereitgestellt hat, wie bei diesen 2 Teams?
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Ich glaube, als wir die Golden State Warriors und die Oklahoma City Thunder, da hatte man sich auch eingestellt auf, das wird eine Schlacht über Generationen von Spielern hinweg mit den jungen Kevin Durant und Russell Westbrook bei OKC und den jungen Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green. Wir wissen alle, wie das geendet ist. Nur ein Jahr später war Kevin Durant dann plötzlich bei Golden State.
Aber was für ein krasser Downer! Was für ein krasser Downer! Ich war so heftig gehypt und du machst es mir kaputt, okay? In einem Jahr ist alles vorbei.
Jetzt stell dir vor, nächstes Jahr Free Agency, Victor Wembanyama entscheidet sich. OKC ist mein nächster Stopp. Das ist so ungefähr die Parallele dazu. Aber natürlich, ja, es ist super. Es ist eine Basketball-Rivalität, von der man hofft, dass sie so bestehen bleiben kann und dass sie so durchhält. Weil nicht nur, wir haben jetzt gerade über die Oklahoma City Thunder und die Tiefe in deren Kader geredet und was die alles da noch für Spieler haben und wen würde man überhaupt beschützen in so einem Expansion-Draft. Es ist ja auch bei San Antonio, sind es ja nicht nur diese Marquee-Player, an die man sofort denkt. Man denkt sofort an Wemby, man denkt sofort an Stephon Castle, man denkt an De'Aaron Fox, man denkt von mir aus noch an Dylan Harper. Carter Bryant, ein Spieler, der als Rookie völlig unter dem Radar in die NBA kam, niemanden interessiert hat, war beim Dunk-Contest dabei, okay, den guckt keiner. Der ist jetzt seit Wochen plötzlich in Closing-Lineups mit drin und spielt 20 Minuten und verteidigt jeden, switcht auf jede Position überall hin. Es ist völlig egal, der ist so lang und athletisch und beweglich, dass du ich bekomme Aaron Gordon-Vibes defensiv bei ihm und er ist wie gesagt ein Rookie mit 21, den sie noch irgendwo rausholen und dann haben sie sowieso ja diese Rollenspieler, die interessanterweise ja ausgebildet wurden, fast alle, um in anderen Rollen zu spielen. Ne? Caden Johnson, Spieler, der jahrelang so klar angedeutet hat, okay, das wird einer unserer Kernspieler. Das ist möglicherweise jemand, der mal so eine Rolle als erste oder zweite Scoring-Option übernimmt. Ist jetzt der sechste Mann von der Bank, bekommt deutlich weniger Würfe als in den vergangenen Jahren. Es scheint überhaupt kein Problem für ihn zu sein. Wenn er draufkommt, dann gibt's überhaupt keinen Qualitätsabfall. Im Gegenteil, die Offensive der Spurs wird besser, wenn er auf dem Parkett steht. Dann sind Julian Champagny, so viele Spieler, die alle 24, 25 oder jünger sind, die jetzt hier zusammen wachsen können. Und ich hoffe bei den Spurs, dass es dabei bleibt, was es bei der Trade-Deadline hieß, dass man nicht einem Giannis Antetokounmpo hinterherläuft. Ich möchte gerne dieses Team zusammen wachsen sehen. Ich möchte nicht, dass dieses Team entkernt wird. Auch wenn es spektakulär wäre, Giannis und Victor Wembanyama nebeneinander zu sehen. Aber bitte lasst diese Spieler zusammen wachsen.
Ist das die erste Playoff-Serie, die du sichern würdest, wenn du könntest? Also du kannst dir ein Matchup auf beiden, in beiden Conferences aussuchen, das auf jeden Fall geschieht. Eine Serie. Das ist der erste Pick.
Ich glaube, Boston, New York, wenn es so jetzt bleibt, wäre meine Nummer eins, weil einfach nur aus dem Grund, dass es keine Gegenwehr gibt. Also wer soll denn kommen für Boston und New York? Der das verhindern würde, die würden in der zweiten Runde aufeinander.
Nein, ich meine, du möchtest eine Serie sehen. Du wünschst dir eine Serie.
Ich möchte eine sehen.
Du möchtest eine sehen, dass sie stattfindet. Und ja, du kannst dir eine aus dem Pool, ist es dir sofort, oder nicht?
Ja, also okay, San Antonio ganz klar auf eins, auf zwei wäre wahrscheinlich Lakers, Minnesota, einfach nur wegen der Geschichte, die es da mittlerweile schon gibt. Ja, das wären die ganz klaren Nummer eins und Nummer zwei Picks für mich.
Schöne Überleitung. San Antonio. Ja. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich 100% fein damit bin, beziehungsweise mir fast wünsche, dass LeBron James aufhört. Ich glaube, ich bin da. Es ist der Punkt gekommen. Es ist der Punkt gekommen, wo ich sehe, dass er im Zweifel ein Team jetzt über weite Strecken besser spielt, wenn er nicht am Start ist. Seine Hände wirken holzig. Er ist für einen 41-Jährigen immer noch ein, was ist das für, also das meine ich gar nicht. Ich meine nur, ich als Hardcore-LeBron-Stan, der wollte, dass er noch mehr Rekorde, noch älter, spielt auch noch mit deinem zweiten Sohn und spielt alle drei in einer Mannschaft und spielt mit 45 und macht noch irgendwas. Ich glaube, die Erosion des Skills aus seinem Spiel ist jetzt an einem Punkt, wo ich das, glaube ich, nicht mehr weiter verfolgen möchte.
Interessant.
Für mich war, ich habe das immer verstanden, also dieses Baglose oder dass er eben kein, dass er bis auf diesen Hardcore-Spin-Move und diese ganzen Dinge, dass er flashy Handles nie hatte oder dass es manchmal auch rostig aussah in Isolation, dass er kein einziger typischer 1 gegen 1 Spieler ist, in dem Sinne, in dem sich viele Leute 1 gegen 1 vorstellen, ist klar. Aber jetzt ihn, dass der Dreier halt stoppt und ein Spieler, der dann irgendwie so jetzt wieder den zweitschlechtesten Wert, glaube ich, von der Dreierlinie und den drittschlechtesten seiner Karriere hat mit 30%. Es ist kein Plus, also es ist nicht mehr offensiv, es hat das schlechteste Offensivrating der Lakers von ernstzunehmenden Spielern. Er hat immer noch über 3 Turnover dazu, obwohl die Usage Rate runtergeht und er manchmal wirklich haarsträubende Fehler begeht. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das noch. Ich glaube, ich will das nicht mehr sehen. Ich glaube, ich bin fein jetzt.
Das ist interessant. Ich fühle mich gar nicht so, wenn ich LeBron James sehe. Ich möchte LeBron James nicht mehr an der Seite von Austin Reeves und Luka Doncic sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich was zu Ende ist und erwiesenermaßen nicht funktioniert. Diese drei Spieler zusammen, Austin Reeves und Luka Doncic, der Backcourt, isoliert ohne LeBron, funktioniert unfassbar gut. Ist eine der besten Two-Man-Kombinationen in der Liga. Gerade offensiv natürlich unfassbar. LeBron James individuell in einem Kontext von der Mannschaft, die für ihn nicht viel Sinn ergibt, immer noch mit All-Star-Impact. Er hat, wie du schon gesagt hast, negatives On-Off. Das geht allerdings auch anderen Spielern, die immer wieder in NBA, in MVP-Konversationen geworfen werden, so, dass sie deutlich negativeren Impact noch haben als LeBron James. Abgesehen davon sehen seine Werte gerade offensiv alle immer noch ordentlich bis sehr, sehr gut aus. Er ist interessanterweise immer noch einer der besten Transition-Spieler der Liga mit 41.
Das ist sehr bewusst. Du siehst ihn ja, also so ist er noch nie gelaufen, wie er jetzt läuft, weil er einfach weiß, das sind seine Spots. Keine Hilfverteidigung, keine Halfcourt, keine Masse und dann einfach immer, ich bin immer noch unglaublich schnell und bin sehr, sehr stark. So. Also er riecht, er sofort schnüffelt er irgendwas, defensiver Rebound von einem guten, gerade von Luca oder sonst wie, und er rennt einfach wie ein Wahnsinniger nach vorne.
Was nicht mehr funktioniert, und das ist wahrscheinlich die größte Downside, beziehungsweise das größte Problem, er ist einer der schlechtesten Pick-and-Roll-Verteidiger in der Liga, Pick-and-Roll-Situationen, in denen LeBron James entweder als Verteidiger am Ballhändler oder am Mann, am abrollenden Mann verteidigt, sind beide fürchterlich, sind beide in den Bottom 5% von allen Spielern in der NBA. Das ist natürlich er gibt dir offensiv schon immer noch sehr viel Wert, er nimmt dir defensiv viel, weshalb ich ihn gerne sehen würde, nächste Saison bei einer Franchise, bei der es scheißegal ist und die einfach nur ein bisschen zocken kann, und ich würde ihn gerne bei den Golden State Warriors sehen.
Geh zu Golden State,
dann sollen die das alles nochmal abfeiern am Ende. Mir geht's, wenn ich ihn anschaue, noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, bitte.
Ist es ja auch nicht. Und deswegen sage ich es ja, weil es nicht offensichtlich ist, weil es, glaube ich, mein persönliches Gefühl ist, mehr zu die Diskussion einfach entfernt LeBron James von den Lakers und sie sind besser. Oder wenn er nicht spielt, sind sie besser. Das ist einfach schmerzhaft. Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, er würde nächstes Jahr zu den Cavs gehen, und dann wäre schon so, oh, tut das überhaupt gut, wenn er kommt? Und was kann er? Und er kann dann nicht mehr verteidigen. Und er ist einfach so. Ich habe so lange auf diesen letzten Run nochmal gewartet, weil ich dachte, er hat den noch, diesen Olympic James Run nochmal übersetzt in die NBA. Also so jemand, ich muss es nicht jeden Abend, aber ich kann den Haar noch aufdrehen. Und er hat ja manchmal Plays. Das letzte Spiel, was wir gesehen haben, wo er sich auf den Boden geschmissen hat, den Ball noch weggekratzt. So, er macht ja noch Plays. Aber ich glaube irgendwie nicht mehr daran, dass er Olympic James also wirklich einen richtigen Run noch inne hat in der NBA. Und ich glaube, sobald das nicht mehr der Fall ist, will ich es nicht mehr sehen.
Ah, das ist interessant. Ja, ich glaube auch nicht, dass da nochmal so ein richtiger Run drin steckt. Aber ich sehe eine gewisse Ehrenhaftigkeit in einem Reiten in den Sonnenuntergang. Und dafür ist diese Mannschaft die falsche. Dafür sind die Lakers als Franchise die falsche. Und dafür ist der Superstar der Franchise, der ganz klar Luka Doncic heißt, im falschen Altersfenster. Luka Doncic muss jetzt anfangen, um Championships zu spielen. Ich meine, er hat ja schon um Championships gespielt, bevor man ihn aus nicht erfindlichen Gründen weggetradet hat.
Ich glaube niemals, dass er zu Golden State gehen kann, Basti. Ich glaube, wenn nur ein 10% Chance besteht, dass seine Legacy noch mal mehr einen Hit nimmt oder einen beschmutzt wird durch, er geht zu seinem größten Konkurrenten, kommt dann noch mal so angedackelt. So. Ja, komm. Wenn er da, so, er ging zu LeBron, zu Dwayne Wade's Team, ist da Meister geworden. So, da hat er es natürlich alleine gemacht. Kleine Frage, aber so, selbst wenn es auf dem Weg raus, das Letzte, an was wir uns erinnern, ist nochmal so, auch in 5 Jahren, egal was das für ein Quatsch ist, selbst wenn so der Beweggrund für einen Wechsel zu Golden State wäre, man, er hat eine krasse Verbindung zu Draymond Green. Die Beziehung zu Steph Curry hat sich um 81 Grad gewandelt vom so irgendwie komischen Widersacher, oder er glaubt wirklich, dass der Mann auf meinem Level ist, zu diesem ganzen Ultimate Warrior Stress zu wir haben größten Respekt füreinander, weil wir diese so, also, und so weiter, und wir wollen gerne einmal noch Basketball zelebrieren mit unserem Gehirn und was wir so können, und nochmal so, egal wie schön das wäre tatsächlich. Einfach nur, weil auf dem Papier im Zweifel irgendwann steht, wer war sein größter Konkurrent, seine ganze Karriere, Stephen Curry, und zu wem ist er gegangen und nicht zu wem, also Steph Curry kam nicht zu ihm, sondern er ist nochmal dahin gegangen, so. Allein deswegen kann er, also nur für Wahrnehmungssteuerung kann er das doch nicht machen. Wir haben keinen Athleten gesehen in unserer Zeit, der mehr versucht, sein Narrativ so zu gestalten wie er. Mhm. So, das kann er. Wenn er geht, muss er zu den Cavs. Oder er geht ist zu den. Was auch immer.
Ich glaube, wenn der Spin wäre, er will jetzt da nochmal hingehen, um den Titel zu gewinnen.
Ja, dann, aber ich glaube, das wissen die Leute in 5 Jahren nicht mehr.
Ja.
In 5 Jahren werden seine Hater einfach sagen können, ja, ey Mann, dann ist er nochmal so, hat letzter Versuch nochmal irgendwo so Ring hunten, ist er da nochmal zu seinem, I don't know, ich glaube, das Risiko geht da nicht ein.
Was siehst du denn als realistische Version von LeBrons nächster
Saison? Ich kann mir nichts vorstellen, nichts. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu den Cavs geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Lakers bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Geld verzichtet. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass er mal irgendwo einen Max-Vertrag bekommt für ein Jahr.
Nein.
Ich bin absolut clueless. Ich bin einfach, ich weiß nicht, was passiert. Und ich bin nicht böse, wenn er einfach sagen würde, ey, das war's.
Ah, no chance, no way. Ich sag nie im Leben, hört er einfach auf. Ne? Wir haben gerade über Narrative gesprochen und das Prägen des eigenen Narrativs. Ja. Also wenn ich von jemandem erwarten würde, dass er eine Abschiedstour haben möchte, dann LeBron James.
Macht er.
Oder?
Ja, du hast recht. Auf jeden Fall. Aber ich kann mir.
Ich fand den Vorschlag auch wieder, sorry, Bill Simmons Vorschlag, den ich einfach klaue. Das war der beste Vorschlag, den ich bisher gehört habe. LeBron James sollte einfach bei jedem Team der NBA so ein 10-Day-Contract unterzeichnen nächste Saison. So als Abschiedsturnier nochmal bei jedem Team spielen.
Ich weiß nicht, wie schnell man wechseln kann oder was da so geht. Im Zweifel sollte er einfach nochmal eine Saison immer zu der Mannschaft spielen, die dem nächsten Spiel gegen Toronto spielt. Und einfach so bis zur Wechselfrist im Februar 60 Spiele gegen Toronto machen. Dann wird er wahrscheinlich nochmal 30 auflegen.
Ja.
Ja, es ist, also die Cavs für dich. Also er kann ja nicht in dieser Rolle auf der 3 irgendwo. Er kann ja nicht so in dieser Tyson.
Okay, das habe ich online zu, also er kann ja nicht. In dieser Rolle auf der 3 irgendwo.
Was ist denn hier passiert? KI will irgendwas mir erzählen, okay. So in dieser Wade, also irgend so Werfer Space the Floor Rolle kann er ja nicht spielen. Das heißt, er muss ja irgendwie auf der 4 spielen.
Mhm.
Und dann so ist dann Mobley, sah auf der Smallball 5er nie gut aus, mit 2 Bigs ist eh alles seltsam. Also der sportliche Fit ist doch irgendwie krumm, wenn nicht massiv was passiert. Vor allen Dingen auch mit, also sollte James Harden da bleiben, kannst du defensiv natürlich nicht überleben. Gerade bei den offensiven Redundanzen, die du im Zweifel dann wieder als so massiver Ballhändler hast, wenn LeBron diese Rolle nochmal so ein bisschen einnehmen soll, da hast du Donovan Mitchell und James Harden. Du kannst ja auf keinen Fall Plays, also wenn du jetzt von Austin Reeves und Luka Doncic keine Plays wegnehmen willst, weil du da den Ball nicht, kannst du es ja noch weniger oder genauso wenig bei den Cavs machen.
Ja, genau. Ich glaube, dass er da gar nicht reinpasst. Ich glaube, die Cavs könnten möglicherweise ein Team sein, das nächstes Jahr sehr umgebaut daherkommt, je nachdem, wie früh es in den Playoffs rausgeht. Ich sehe für diese Mannschaft keinen großen Playoff-Erfolg, um ehrlich zu sein. Sorry an Dennis Schröder. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass gerade diese Doppel-Big-Situation gelöst ist, in Anführungszeichen, mit Jared Allen und Evan Mobley. Ich würde dann eher vermuten, dass Mobley derjenige ist, den sie behalten wollen, wegen mehr Potenzial. Auch da wäre der Fit nicht super geil. Das stimmt. Ich weiß nicht, inwiefern LeBron James bereit ist für so ein, du kommst von der Bank und machst dir so ein paar Dinge. Und das wäre wahrscheinlich auch wieder was allen Fans wehtun würde, ein Stich ins Herz wäre. Aber das ist mittlerweile die Rolle, die ich für ihn als fast ideal sehe, als jemand, der in einer sehr guten Mannschaft von der Bank der Mann ist, der die Offensive am Leben hält. Ne? Und der James Harden geht auf die Bank zum Beispiel und LeBron James kommt und er ist derjenige, der jetzt den Ball in der Hand hat.
Da muss es halt wirklich brutal anders sein, weil solange James Harden da ist, ist es ja genau die Qualität von den Cavs, weil du sagst, du hast im Zweifel immer gestaggert, entweder Donovan Mitchell als Main Playmaker oder James Harden als Main Playmaker.
Ja.
So, dann brauchst du, also
Ja, genau. Die Donovan Mitchell-Minuten, die reinen Donovan Mitchell-Minuten als Playmaker sehen bisher nicht geil aus. Deswegen würde ich vermuten, dass es hier so eine Nische gäbe für jemanden wie LeBron James. Aber das ist sehr schwer zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass er so eine Rolle haben wollen würde. Ich glaube nicht, dass er jetzt bereit ist zu sagen, ich bin jetzt hier der Bankspieler, der nur das irgendwie am Laufen hält. Weshalb ich dabei bleibe, geht zu einer Franchise, wo wir eh alle wissen, die gewinnen nichts mehr. Ab nach Golden State.
Okay, letzte Frage an dich, Bastel.
Mhm.
Bam Adebayo bricht Kobes Rekord. Sorgt das da tatsächlich dafür, dass man jetzt der Held sein? Also vorher durftest du quasi die 81 nicht brechen, weil du dann derjenige warst, der Kobes Rekord gebrochen hat. Mhm. Und man soll ihm seinen letzten Frieden lassen. Jetzt wurde er vom so nicht wertigen Bam Adebayo gebrochen. Also das ist so der, die schlechte Wahrnehmung. Ich hoffe, man versteht das, in welche Perspektive ich mich so begebe. Das heißt, ein Nichtwürdiger hat diesen Rekord gebrochen und hält ihn jetzt. Ist der Run jetzt quasi nochmal größer geworden, um der Held zu sein, der ist quasi Bam Adebayo entreißt und wieder in die Garde von Würdigen legt, die da Devin Booker, Luka Doncic, Kevin Durant und wie sie alle heißen, so, dass sie sind.
Devin Booker findest du würdiger als Bam Adebayo? Das ist interessant.
Ja,
also
ja,
ich weiß.
Ja. Ein Scoring-Record gehört Scorern und nicht.
Interessant. Ich schätze, dass du da deutlich bessere Einblicke hast in die Psychologie von Spielern als ich. Weil ich bin der kalte analytische Fisch, der sagt, Einzelrekorde sind völlig irrelevant. Wichtig ist, ob das Spiel gewonnen wird oder nicht. Mhm. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, wie viele richtige große Kobe-Fans haben wir noch in der Liga? So outspoken Kobe-Fans. Wir haben Jason Tatum ganz oben, der immer Kobe zitiert.
Kyrie als haben wir noch. Also wir haben schon Kyrie. Noch ein paar. Ja, wir haben schon noch einige, glaube ich. Paul George. Ich glaube, wir haben viele. Das würde mich mal interessieren, so ein Survey. Spieler-Survey. Wer ist der beste Spieler der letzten 20 Jahre oder 30 Jahre?
Mhm.
Wahrscheinlich jetzt 28, wenn du jetzt, ja genau. Ja, aber es würde mich interessieren. Es ist ja immer die gleiche Sache. Sie beantworten ja fast nie die Frage, wer ist der objektiv der beste Spieler? Mhm. Oder mit wem würdest du gewinnen? Oder mit wem würdest du als GM nehmen? Sondern es ist immer die Frage, vor wem hattest du am meisten Schiss, gegen wen zu spielen? Oder von wem hast du, wer hat die meiste Aura? Oder wer hat einfach die beste Fußarbeit? Und wer hat dir cutthroat-mäßig 50 gegeben? Das ist ja immer die Antwort im Zweifel Kobe. Das ist nicht die Antwort LeBron. Aber das ist ja nicht für uns oder für mich gleichbedeutend mit, wer hat die meiste Kontrolle über ein Spiel oder wer gewinnt dir im Zweifel mit den garantiert dir 50 Siege pro Saison oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es tatsächlich sowas geben wird wie, wir tun es für Kobe, wir holen den, so, wir entreißen diesen Adebayo, diesen Rekord wieder. Ich glaube schon.
Ja. Ja, interessant. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es aussehen müsste, weil dieses Spiel ist natürlich, also es müssen schon viele Sterne richtig stehen, dass so ein Spiel passiert. Also zum einen eine überragende individuelle Performance von dem Spieler, natürlich. Gerade in diesem ersten Viertel war Bam Adebayo wirklich unconscious. Aber dann auch gegen eine Mannschaft spielen, die so absichtlich inkompetent ist. 43 Freiwurfversuche in einem Spiel, in einem Basketballspiel, den vorherigen Rekord um 15 Freiwürfe übertroffen. Der vorherige Rekord waren 28 von Adrian Dantley. 15 mehr als die zweithöchste Performance ever. Das ist schon, also wie nah sind wir rangekommen? Luka Doncic hatte mal 73, David Booker hatte mal 70. Das waren aber auch schon alles Performances, wo man alles rausgepresst hat am Ende. Mhm. Was müsste passieren, um die Voraussetzungen zu schaffen, auch für einen dieser Superscorer so ein Spiel zu haben? Es müsste auf jeden Fall gegen eins dieser Tanking-Teams
gehen. Ja, und ja, es müsste, für mich wäre es sehr einfach. Für mich müsste einfach Luka Doncic so fit sein wie die meisten anderen NBA-Spieler.
Ja.
Also der Scoring-Unterschied zwischen ihm, von ihm in der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit ist ja eh schon, jetzt wird immer größer mit seiner fortlaufenden Karriere. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe und er macht so in den ersten 15 Minuten macht er 30 und man denkt so, hui, heute geht noch was und dann guckt man am nächsten Tag irgendwie, ist man eingeschlafen und man guckt am nächsten Tag ins Scoring-Ding und dann hat er so 42 gemacht. Und in der ersten Halbzeit hat er noch in der Zone gelebt oder ist noch, macht er auch nicht mehr so extrem, aber und in der zweiten Halbzeit waren es dann nur noch Stepbacks und er sah müde aus.
Ja.
Wenn er den Motor hätte von irgendjemandem anderen, von dem durchschnittlichen NBA-Spieler, dann wäre das für ihn kein Problem, das 80 oder 85 zu machen.
Ich sage auch nicht, dass es nicht mehr passieren kann. Ich sag nur, Ah, ich weiß es nicht. Da hast du deutlich bessere Einblicke als ich. Ich denke von außen betrachtet immer, dass das den Spielern noch bestimmt egal ist, eher so. Also mir wäre es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt geschickt werden würde zum nächsten Spiel von Luka Doncic als Reporter und ich müsste ihn jetzt, mir würde jetzt die Redaktion sagen, kannst du ihn mal fragen zu, hey, die 83 Punkte, da ist man doch jetzt bestimmt heiß, die zu überbieten. Das wäre mir peinlich als Frage, die ich stellen müsste, weil ich mir denke, das ist dem doch scheißegal.
Aber die Antwort wäre ja auch genau, weil das wäre peinlich, weil alle wissen, wie die Antwort lautet. Ja, aber wir wissen alle auch, dass die Antwort nicht der Wahrheit entspricht.
Ja, okay. Ja. Ja, interessant. Sehen wir den Run ja jetzt in den nächsten 2-3 Wochen, weil die Tanking... ja, schon.
Ja,
wir müssen ihn ja jetzt sehen. Die Tanking-Regeln verändern sich zur nächsten Saison. Wir wissen nicht, ob wir nochmal Tanking in dieser Form haben werden. Und wie sich das verändern wird. Und wir haben jetzt die absoluten Dog Days of the Season, wo alle Teams da unten nur noch aktiv versuchen zu verlieren. Und ich blicke jetzt, okay, wir machen jetzt die Voraussage, die Abteilung Europameister Voraussage. Mhm. Freitag, 27. März 2026. Die Lakers zu Hause gegen die Brooklyn Nets. Das ist der Termin. Das ist das Datum.
Also, da erkläre ich dir erstmal Folgendes. Es sind jetzt die. Es sind die letzten 14 Spiele der NBA. Das heißt, jetzt komplettieren sich wieder die Kader, in denen Spieler sind, die in der Lage wären, so viele Punkte zu machen. Das heißt, dass. Jetzt versucht man halt wieder komplett zu werden, alle sind wieder da. Das heißt, keiner hat diese, Luka Doncic hat im Zweifel Austin Reeves jetzt immer neben sich und das ist schon Ausschlusskriterium. Und zweitens ist jetzt noch dieser Rekord, auf keinen Fall passiert es diese Saison noch, weil jetzt aktuell der Backlash auch noch für die Washington Wizards zu groß war. Keiner möchte jetzt die Washington Wizards 2.0 sein. Das muss erst wieder in Vergessenheit geraten, wie erbärmlich das ist, so ein Produkt auf die Beine zu stellen. Das heißt, es müssen mindestens 2 Jahre vergehen.
Okay.
Und dann, es muss wahrscheinlich immer, boah, wir müssten mal gucken, wann waren denn Kobes 81? Waren die auch so in so Februar, März?
Die waren Februar, ja.
Das ist scheinbar der Monat. Würde ich mal gerne sehen, ja.
Es war nicht lange her, es waren gerade so 20 Jahre. Es waren fast, vielleicht ein Monat Unterschied oder so. 20 Jahre und ein Monat oder so.
Also ich würde dann sagen, so Februar 28 ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das passiert.
Okay. Februar 28 und wir sagen Luka Doncic oder Wemby. Oh.
Wemby gegen so eine richtig freche Tanking-Truppe.
Okay. Ja, also... Ich setze es deutlich früher an, weil ich glaube, es wird nicht mehr so freche Tanking-Truppen geben in 2 Jahren, möglicherweise.
Ja, die Masse ist weg, aber es wird, und gerade deswegen wird es ja nochmal so schnüffeln, wenn sie das erschnüffeln. So. Wemby wird sagen, oh, na, es ist nicht mehr, gibt die Gelegenheit, dass sie alle tanken nicht mehr so oft. Das heißt, oh, jetzt habe ich mal im Februar eine Mannschaft und Stephon Castle und Dylan Harper sind nicht dabei. Oh, jetzt ist der Tisch gedeckt für was ganz Verrücktes.
Wir freuen uns doch. Sorry, ich werde hier gerade angerufen. Parallel.
Von wem?
Das ist saunervig. Von meinem Bankberater.
Okay.
ja. Aber jetzt ist eh ein ganz guter Zeitpunkt, um das hier zu beenden, würde ich sagen. Also, wir legen uns fest, Februar 2028, Victor Wembanyama macht mehr.
Das war mein Call. Du sagst.
Ja, ich sag Luka Doncic am 27.
Ich hätte jetzt ein Spiel raussuchen müssen, ne? Ich hätte jetzt ein Spiel raussuchen müssen und dann hätten wir eine 2-Jahres-Wette laufen lassen, wer mehr Punkte macht. Ob Luka Doncic gegen die Nets oder wann auch immer im Februar der große Franzose. Egal, gut, alles klar.
Ja. Alright, Per, es war ein interessanter Flug durch die Basketballwelt. Nächste Woche dann wieder du mit Benny Zander. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.